Liebe Freunde, nördlich von Berlin, da liegt ein kleiner Ort in der Uckermark, der heißt Beutzenburg. Und dort steht ein altes Haus aus dem 17. Jahrhundert. Und über der Haustüre, da ist in das Holz ein Spruch eingeschnitzt: Gott bewahre dieses Haus und alle, die da gehen, ein und aus. In diesem Haus sitzt jetzt der Rat der Gemeinde. Und deshalb hängt unter dem frommen Spruch das Schild Rat der Gemeinde Deutsche Volkspolizei. Das hat einer fotografiert und an den Eulenspiegel geschickt. Der Eulenspiegel hat es abgedruckt und mit dem Kommentar versehen: immer dieses Abschieben der Verantwortung. Das ist natürlich nur so ein Spaß aus dem Eulenspiegel. Das Dumme ist bloß, dass wir das ganz im Ernst ja auch so machen in unserem sonstigen Leben. Dass wir nämlich immer versuchen, die Verantwortung abzuschieben. Zum Beispiel, wenn es um die Frage von Friede und Abrüstung geht. Da sagen wir also: ich kann da nichts machen. Das entscheiden die da oben. Und wenn die da oben beschließen, einen neuen Panzer zu bauen, da fragen die mich sowieso nicht, auch wenn ich dagegen bin. Ich habe sowieso nichts zu melden. Jeden, der so denkt, kann ich ganz gut verstehen, weil ich selber oft so denke. Wir leiden ja alle darunter, dass wir so ohnmächtig sind gegenüber weltpolitischen Situationen und so abhängig von Entscheidungen, die ganz da oben gefällt werden. Und da sind wir alle immer in der Gefahr, dass wir resignieren. Dass wir sagen: sollen die da oben das selber verantworten? Ich halte mich hier raus, ich kann da sowieso nichts machen. Wenn du das sagst, bist du reif als Kanonenfutter. Da bist du genau dort, wo sie dich hinhaben wollen. Und deswegen möchte ich dich heute als erstes bitten: überlass dich nicht der Resignation. Lass dir nicht einreden, du könntest nicht einreden. Du hast ein Mitspracherecht. Lass dir deine Verantwortung von niemandem abnehmen. Für den Frieden und für die Abrüstung, da sind nicht bloß die da oben verantwortlich, die in Genf oder in Madrid oder was weiß ich wo miteinander verhandeln. Die Bibel sagt: selig sind die Friedensmacher. Und das sind wir alle damit gemeint. Die Bibel sagt: liebt eure Feinde. Damit sind wir gemeint. Die Bibel sagt: lasst euch versöhnen mit Gott. Damit sind wir gemeint. Wir. Und wir, das sind alle Menschen dieser Erde. Das sind im Moment ungefähr 4 Milliarden. 4 Milliarden verschiedene Menschen. 4 Milliarden verschiedene Gesichter. Verschiedene Köpfe. Verschiedene Schicksale. Aber in einem Punkt, da sind die sich alle einig: wir wollen Frieden, keinen Krieg. Das unterschreiben heute alle. Auch die Machthaber unterschreiben das. Die ganz besonders gern. Besonders gern, wenn eine Fernsehkamera dabei ist. Aber da kann irgendwas nicht ganz stimmen. Irgendwer spielt hier mit gezinkten Karten, mit Generalstabskarten. Spielt mit dem Gedanken an Krieg. Sonst wäre ja der Friede nicht so gefährdet. Adolf Hitler hat auch gesagt, dass er für den Frieden ist. Und was er gemacht hat, das war Krieg. Weil er zu den Machthabern gehörte, die weiter nichts als die Macht haben wollen. Und solche Typen, die gibt es heute auch noch. Sonst gäbe es ja nicht so viel Angst und so viel Misstrauen. Sonst hätten wir das ganze Problem nicht. Sonst wäre die Situation nicht so irrsinnig. Das Irrsinnige an der Situation besteht doch darin, dass alle heute sagen: wir wollen Frieden, keinen Krieg. Aber alle bereiten sie sich, wenn sie nicht gerade selber Krieg führen oder andere kriegführende Länder durch Waffenhandel unterstützen, alle bereiten sie sich auf den Krieg vor. Aber wir können uns das nicht mehr leisten. Rüstung ist lebensgefährlich und Abrüstung ist lebensnotwendig. Der Albert Einstein, der hat mal gesagt, ich zitiere aus der Union vom 10. März 1979, ich zitiere immer grundsätzlich hier nur aus DDR-Publikationen, dass das mal klar ist. Ne? Der Albert Einstein hat gesagt, wir müssen erkennen, dass wir nicht gleichzeitig für den Krieg und für den Frieden planen können. Die Rüstung kostet in jeder Minute $1 Milliarde. Und in jeder Minute sterben 8 Menschen am Hunger. Und $8 Milliarden würden genügen, um den Hunger in den Entwicklungsländern zu beseitigen. Aber dafür ist kein Geld da, weil gerüstet werden muss und weil die Rüstung Geld kostet. Es kostet zum Beispiel ein Schuss mit der MP 80 Mark. So viel wie ein Kinderroller. Ein Schuss mit dem Panzer kostet 800 Mark. Ist schon ein gebrauchtes Moped. Ein Schuss mit der Haubitze kostet 8000 Mark. Ist schon fast ein Trabi. Ich begrüße an dieser Stelle besonders die unter euch, die in der letzten Woche von der Armee zurückgekommen sind. Und wir freuen uns, dass ihr wieder da seid. Ihr könnt ja mal euch ausrechnen, wie viel Mark ihr alleine in den 18 Monaten so verpulvert habt. Apropos Pulver. 15 Gramm Sprengstoff genügen, um einen Menschen zu töten. Und 60 Tonnen Sprengstoff pro Kopf liegen in Europa. Wir haben so viel Sprengstoff, dass wir x-mal Selbstmord begehen könnten. Wir können den ganzen Laden in die Luft sprengen. Das ist absoluter Wahnsinn. Es weiß heute jeder. Das sagt heute jeder. Jeder, der auf sich hält, spricht von Abrüstung. Und weil es alles, was ich bisher gesagt habe, das war nichts Neues. Du kannst es in jeder Zeitung nachlesen. Aber ich will dir jetzt sagen, was du in der Bibel lesen kannst über die Abrüstung. Im 8. Jahrhundert vor Christus, da lebte ein Prophet. Der lebte in Jerusalem und der hieß Jesaja. Und damals, da wurde Jerusalem belagert von einer feindlichen Weltmacht. Die Armee kämpfte erbittert. Die Bevölkerung hungerte. Die Regierung erließ immer neue Gesetze zur Stärkung der Verteidigungsbereitschaft. Und da tritt der Jesaja auf und sagt, Leute, es wird eine Zeit kommen, da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Denn es wird kein Volk gegen das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Ich nehme an, dass das damals für manche Ohren so geklungen hat wie Wehrkraftversetzung. Manche werden gesagt haben, das ist doch Spinnerei, das ist doch Träumerei, sowas. Aber die Leute, das Volk, das sich nach Frieden sehnte, das Volk wird genauso wie wir gesagt haben, das ist doch herrlich. Keiner braucht mehr 18 Monate von zu Hause weg, um marschieren und schießen zu lernen. Die Gewehre werden umgebaut zu Spazierstöcken mit Silberknauf. Aus den Exerzierplätzen werden Kinderspielplätze gemacht, aus Kasernen, Krankenhäuser. Aus Manövergebieten, Naturschutzgebiete zur Aufzucht von Dinosauriern. Wisst ihr, wie ein Dinosaurier aussieht? Nee, da sind die großen Viecher, die haben oben einen kleinen Kopf, dann einen langen Hals und dann haben sie so einen riesengroßen Bauch mit großen Schuppen. Und wisst ihr, warum die ausgestorben sind? Das ist doch klar, zu viel Panzer, zu wenig Gehirn. Habe ich in der Schrift von Gerald Götting gelernt. Aus Lanzern, so ist die Vision des Jesaja, aus Lanzern, da werden Professoren, aus Panzern, Traktoren, aus Generälen, Generaldirektoren, aus Spießen, Spießer. Aus Bajonetten, Bratspieße für Goldbräuler. Aus Fahnen werden Betttücher. Aus MPs werden Auspuffanlagen. Aus Schalmeien Vorschalldämpfer für Trabis. Aus Raketen Staubsauger. Aus Stahlhelm Kochtöpfe. Aus Gasmaskenbehältern Milchkrüge. Freunde, soweit sind wir schon mal gewesen. Ich erinnere mich ganz genau nach 1945. Gerade eben an diese hässlichen Gasmaskenbehälter. Die wurden damals umfunktioniert zu friedlichen Krügen. Damals, als wir das große Massenschlachten gerade so überlebt hatten, da haben wir alle vom Krieg die Schnauze voll gehabt, auch wir als kleine Kinder. Wir kannten nur Todesangst und Hunger. Und es hat mir sehr gut gefallen, dass es damals nach 1945 hieß, nie wieder darf ein Deutscher eine Uniform tragen. Nie wieder darf ein Deutscher eine Waffe tragen. Diese Sätze, die man damals überall lesen und hören konnte, die sind tief in meine Seele eingedrungen. Diese Erziehung durch unseren Staat, das hat mich geprägt, als ich damals ein junger Mensch gewesen bin. Und damals, da dachten wir alle so wie Wolfgang Borchert. Borchert war Kriegsteilnehmer, 25 Jahre alt, sterbenskrank, ein Dichter. Heute in 11 Tagen, der jährt sich zum 33. Mal sein Todestag. Der Borchert war die Stimme einer Generation ohne Abschied, die weiter nichts kannte als Krieg. Er war die Stimme einer Generation nach dem Weltkrieg, die weiter nichts wollte als Frieden. Und als der seine Erfahrung niedergeschrieben hat, und ich finde, was der geschrieben hat, ist das Beste, was die Nachkriegsliteratur überhaupt hervorgebracht hat. Da fiel die erste Atombombe auf Hiroshima. Und da hat er nochmal seine ganzen Kräfte zusammengenommen. Und hat noch einmal zur Feder gegriffen. Und hat als letztes vor seinem Tod Folgendes geschrieben. Du, Mann an der Maschine und Mann in der Werkstatt. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Wasserrohre und keine Kochtöpfe mehr machen, sondern Stahlhelme und Maschinengewehre, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du Mädchen hinter dem Ladentisch und Mädchen im Büro. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Granaten füllen und Zielfernrohre für Scharfschützengewehre montieren, dann gibt es nur eins. Sag nein. Du Dichter in deiner Stube. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst keine Liebeslieder, du sollst Hasslieder singen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Arzt am Krankenbett. Wenn sie dir morgen befehlen, du sollst die Männer kriegstauglich schreiben, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Pfarrer auf der Kanzel, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst den Mord segnen und den Krieg heilig sprechen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Schneider auf deinem Brett, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst Uniformen zuschneiden, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Mann auf dem Bahnhof, wenn sie dir morgen befehlen, du sollst das Signal zur Abfahrt geben für den Munitionszug und für den Truppentransport, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Mann auf dem Dorf und Mann in der Stadt, wenn sie morgen kommen und dir den Gestellungsbefehl bringen, dann gibt es nur eins, sag nein. Du Mutter in der Normandie und Mutter in der Ukraine, du Mutter in Frisco und London, du am Huang Ho und am Mississippi, du Mutter in Neapel und Hamburg und Kairo und Oslo, Mütter in allen Erdteilen, Mütter in der Welt. Wenn sie morgen befehlen, ihr sollt Kinder gebären, Krankenschwestern für Kriegslazarette und neue Soldaten für neue Schlachten. Mütter in der Welt, dann gibt es nur eins, sag nein. Mütter, sagt nein. Denn wenn ihr nicht nein sagt, wenn ihr nicht nein sagt, Mütter, dann wird der letzte Mensch mit zerfetzten Gedärmen und verpesteter Lunge antwortlos und einsam unter der giftig glühenden Sonne und unter wankenden Gestirnen umherirren. Einsam zwischen den unübersehbaren Massengräbern und den kalten Götzen der gigantischen, betonklotzigen, verödeten Städte. Der letzte Mensch, dürr, wahnsinnig, lästernd, klagend. Und seine furchtbare Klage, warum, wird ungehört in der Steppe verrinnen. Durch die geborstenen Ruinen wehen, versickern im Schutt der Kirchen, gegen Hochbunker klatschen, in Blutlachen fallen, ungehört, antwortlos. Letzter Tierschrei des Tieres Mensch. All dieses wird eintreffen. Morgen.
Morgen vielleicht. Vielleicht heute Nacht schon. Vielleicht heute Nacht. Wenn ihr nicht nein sagt. Das waren die letzten Worte, die der Borchert vor seinem Tod geschrieben hat. Und ich finde das so stark, dass mir das schwerfällt, jetzt weiterzureden. Aber das ist ja gerade das Problem, vor dem wir stehen. Auch wenn wir nicht so eine Stimme haben wie Borchert, auch wenn wir nicht so formulieren können, wir müssen eben weiterreden, wir mit unserer kleinen, unscheinbaren, leisen Stimme. Denn damals wie heute geht es ja nur um das eine Problem, um das Gleiche. Um die Verantwortung. Es geht um die Verantwortung des Einzelnen. Es geht um die Verantwortung des Einzelnen für den Frieden. Bei uns hat jeder junge Mann in dieser Sache drei Möglichkeiten. Entweder Dienst in der Volksarmee mit Waffe oder Dienst in der Baueinheit ohne Waffe oder Wehrdienstverweigerung, also Gefängnis. Unsere Kirche hat niemals gesagt, dass für einen Christen nur eine von diesen drei Möglichkeiten in Frage kommt. Denn niemand kann leugnen, dass es junge Männer gibt, auch junge Christen, die sich ganz bewusst und verantwortlich für den Dienst mit der Waffe entscheiden. Es kann aber auch niemand leugnen, dass es junge Männer gibt, auch junge Christen, die bloß deshalb zur Armee gehen, um ihre Vorteile zu haben. Die behaupten, sie möchten dem Frieden dienen und für den Frieden kämpfen und kämpfen in Wirklichkeit nur um ihren eigenen Studienplatz. Du sollst die Kraft deines jungen Lebens, 18 Monate, nicht für deine egoistischen Ziele ausgeben, sondern du sollst sie für den Frieden einsetzen. Und der Friede, Freunde, der ist viel zu kostbar, als dass ihn ein Mensch oder ein Land für seine eigenen Zwecke benutzen könnte. Es geht in jedem Fall um einen Dienst. Und deswegen sage ich dir, wähle aus den drei Möglichkeiten, die dir die Gesetze unseres Landes geben, wähle die Möglichkeit aus, bei der du deiner Meinung nach dem Frieden am besten dienen kannst. Der Friede, also die Vision aus Schwertern Flüge zu machen, also eine Welt ohne Waffen, das muss der Maßstab deiner Lebenspolitik sein. Es gibt eine gute Sitte, dass jedes Land, was der UN beitritt, den Vereinten Nationen, eine Plastik spendiert. Und diese Plastik, die wird dann in New York vor dem Gebäude der UN aufgestellt. Und die Sowjetunion, einer der Gründerstaaten der Vereinten Nationen hat folgende Plastik spendiert. Da steht ein muskulöser Mann und der biegt mit aller Kraft ein riesiges Schwert zu einem Flug um. Und auf dem Sockel dieser Plastik, da stehen die Worte aus der Bibel vom Propheten Jesaja. Gottes inspiriertes Wort. Sie werden aus Schwertern Flugschare machen. Die Weltpolitik läuft heute praktisch nach dem Motto Friede durch militärische Überlegenheit, zumindest durch militärisches Gleichgewicht. Und diese Plastik der Sowjetunion vor dem UNO-Gebäude und diese Vision der Bibel, die wirkt in dieser Welt voller Waffen ziemlich unrealistisch, wie so ein Traum. Ich denke, wer diesen Traum nicht mitträumen kann, der hat die letzten Jahre Weltpolitik bereits verschlafen. Seit der KSZE in Helsinki 1975, da ist diese traumhafte Vision von einer Welt ohne Waffen von den Politikern als politisches Konzept akzeptiert worden. Aus Schwertern Flüge, aus Waffen Werkzeuge, mit einem Wort Abrüstung. Das ist das Thema der Weltpolitik in unseren Tagen. Friede für alle, das ist der Wunschtraum aller Völker. Und Frieden für alle, das ist Gottes Wunsch für alle Völker. Sie werden hinfort nicht mehr lernen, den Krieg zu führen. Die Frage ist bloß, wann? Wann ist das soweit? Wie kommen wir dahin? Die Antwort der Bibel heißt, wir kommen dorthin, wenn die Völker zu Gott kommen. So naiv ist die Bibel nämlich nicht, dass sie davon träumt, eines Tages würden die Menschen von selber zur Vernunft kommen und selber die Kraft haben, die Waffen wegzuwerfen. Wenn die Geschichte uns eins gelehrt hat bis jetzt, dann hat sie uns gelehrt, dass der Mensch nicht vernünftig genug ist, die Waffen wegzuwerfen. Sondern die Bibel, die nennt ganz klar die Bedingung, die erstmal erfüllt sein muss, bevor Friede werden kann. Und die Bedingung heißt, wenn die Völker sich Gott unterwerfen, seine Anweisungen befolgen, seine Zurechtweisungen anerkennen, dann wird Friede sein. Ich lese euch mal den gesamten Zusammenhang vor aus dem Propheten Jesaja, aus dem unser Predigttext stammt. Jesaja Kapitel 2, Abvers 2. Es wird zur letzten Zeit der Berg, da des Herrn Haus ist, feststehen, höher als alle Berge und über alle Hügel erhaben. Und alle Heiden werden herzulaufen und viele Völker werden hingehen und sagen, kommt und lasst uns auf den Berg des Herrn gehen, zum Hause des Gottes Jakobs, dass er uns lehre seine Wege und wir wandeln auf seinen Steigen. Denn von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. Und er wird richten unter den Heiden und zurechtweisen viele Völker. Da werden sie ihre Schwerter zu Pflugscharen und ihre Spieße zu Sicheln machen. Dann wird kein Volk wieder das andere das Schwert erheben und sie werden hinfort nicht mehr lernen, Krieg zu führen. Es heißt hier, von Zion wird Weisung ausgehen und des Herrn Wort von Jerusalem. In dem Wort Jerusalem steckt das Wort Shalom. Und Shalom heißt Friede. Jerusalem heißt Gründung des Friedens. Und wenn es nun hier heißt, dass der Hügel, auf dem Jerusalem steht, höher ist als alles andere in der Welt, dann bedeutet das, wie es im Neuen Testament formuliert ist, der Friede Gottes ist höher als alle Vernunft. Denn auf dem Hügel Golgatha bei Jerusalem, da hat Gott Frieden gemacht. Frieden mit der Welt. Ein Frieden, wie ihn die Vernunft weder sich ausdenken noch fassen kann. Jesus, Gottes Sohn, stirbt am Kreuz für die Sünde der Welt. Mit Jesus hat die Erfüllung dieser alttestamentlichen Prophezeiung und Verheißung begonnen. Und mit dir geht's weiter. Wenn du nämlich diesem Jesus sein Leben gibst, dann gibt dir Jesus nicht nur seinen Frieden, sondern dann gibt er dir die Kraft, ein Friedensmacher zu werden. Und dann kommen wir der Erfüllung dieser Verheißung wieder einen Schritt näher. Und deshalb bitte ich dich jetzt anstelle von Jesus, der mit ausgebreiteten Armen am Kreuz hängt, ich bitte dich, lass dich versöhnen mit Gott. Kehr um. Bekehre dich. Bekehrung heißt, dass du nicht mehr nach deinem Willen und deiner Vernunft lebst, sondern nach dem Willen Gottes. Freunde, ohne Bekehrung, da gibt es keinen Frieden. Weder in deinem persönlichen Leben, noch im Leben der ganzen Völkerwelt. Heutzutage gilt ja Bekehrung und überhaupt der Glaube an Gott als überflüssig, als rückschrittlich. Und fortschrittlich gilt gerade der, der nicht an Gott glaubt. Hier in der Bibel beim Propheten Jesaja ist es genau umgedreht. Der Fortschritt der Geschichte besteht ja gerade darin, dass immer mehr Menschen zu Friedensmachern werden und zu Christus kommen. Die Geschichte der Mission zeigt, dass der Sternmarsch der Völker schon lange im Gang ist. Etwa ein Viertel der Menschheit gehört zu Jesus. Und gerade heute in unseren Tagen, da strömen ja immer mehr Menschen aus allen Ländern und Richtungen zu dem hin, von dem die Bibel einmal sagt, er ist unser Friede. Die Bibel sagt ganz klar, der Friede kommt nicht von alleine. Der kommt von Gott. Das heißt aber nicht, dass wir nichts dafür tun könnten. Ganz im Gegenteil. Nachdem hier diese traumhafte Vision geschildert ist, von einer Welt ohne Waffen, da heißt es am Schluss in Vers 5, und jetzt kommt, ihr vom Hause Jakobs, lasst uns wandeln im Lichte des Herrn. Auf diese Aufforderung zum Handeln läuft das Ganze hinaus. Das ist die eigentliche Spitze. Der Blick in die Zukunft hat Konsequenzen für die Gegenwart. Jetzt wird der Einzelne auf seine Verantwortung hin angesprochen. Jetzt, so heißt es hier, liebe Freunde, nachdem ihr die Vision von Gottes herrlicher Welt gesehen habt, ohne Krieg, jetzt sollt ihr als Kinder Gottes anfangen, im Lichte dieser Erkenntnis zu handeln. Frieden schaffen, ohne Waffen. Warte nicht, bis der andere soweit ist. Einer muss anfangen, also fang du an. Zum Beispiel haben die Schweden voriges Jahr angefangen, durch Gesetz zu verbieten, dass in Schweden Kriegsspielzeug hergestellt und verkauft wird. Wir haben leider... Wir haben leider in unserem Land ein solches Verbot noch nicht, aber wir können als Christen nicht warten, bis dieses Verbot mal ausgesprochen wird. Sondern wir müssen anfangen, das Kriegsspielzeug aus den Händen unserer Kinder schon wegzunehmen. Das stimmt schon. Im Moment, da hast du nicht die Macht, auch nur eine einzige Pistole in dieser Welt abzuschaffen. Aber die Spielzeugpistole bei euch im Haus, die kannst du abschaffen. Den Streit zwischen dir und deinem Kollegen, den kannst du aus der Welt schaffen. Du musst begreifen, die Abrüstung, die fängt in deinem Leben an. Und wer A sagt, muss B sagen. Wer Abrüstung sagt, muss Buße sagen. Und Buße, das heißt eben Umkehr, Bekehrung. Das Falsche sein lassen, das Richtige anfangen. Also fang an. Mach du doch wenigstens das, was du tun kannst. Natürlich ist das irgendwie lächerlich, wenn wir 15 Pfennigweise Geld zusammenschaben um irgendwelchen Menschen da in Afrika zu helfen. Während ein einziger moderner Bomber 88 Millionen Dollar kostet. Angesichts dieser Verschwendung im größten Stil von Geld und Material, da sehen wir hier wirklich aus wie die armen Irren mit unserem bisschen Geld, was wir da für einen guten Zweck sammeln. Aber Freunde, wenn wir, die wir heute Abend in dieser Kirche sind, wenn wir schon nicht erreichen können, dass auch nur ein einziger Bomber nicht gebaut wird, dass diese Hütten da in Afrika gebaut werden, das können wir erreichen. Wenn die anderen den Rüstungswahnsinn weitermachen, du kannst jedenfalls mit deinem Geld etwas Besseres anfangen. Und deshalb bitte ich dich, tu was. Tu doch das, was du tun kannst. Tu du den ersten Schritt zur Versöhnung zwischen dir und deinen Eltern. Und sag du das erste Wort zu deiner Frau, mit der du dich zerstritten hast. Gib du doch als erster dem die Hand, der dich so kaputt macht und dich bekämpft. Du sagst, das kannst du nicht und das wäre dir zu schwer. Ja, mein lieber, Frieden machen, das ist schwer. Das ist nicht mit ein paar gepfefferten Predigten, ein paar geträllerten Friedenssongs und ein paar geklebten Plakaten zu erledigen. Da brauchst du mehr Kraft dazu und die fehlt dir. Diese Kraft der Versöhnung und Frieden zu schaffen, die fehlt in deinem Leben genauso wie im Leben der Völker. Die gibt es bloß bei Gott. Der gibt die Kraft, um Frieden zu schaffen, ohne Waffen. Deshalb geht das ja mit dem Frieden und der Abrüstung nach Meinung der Bibel erst dann richtig los, wenn die Menschen sich zu Gott bekehren. Es gibt nur eine Kraft, die aus Schwertern Flüge machen kann. Und das ist die Liebe, die Gott in die Welt gebracht hat. Und es gibt zwei Gegenkräfte, die bis heute verhindert haben, dass aus Schwertern Flüge werden. Von denen wird jetzt der Wolfgang euch noch ein Lied singen.
Sie planten aus Schwertern Flüge zu schmieden, sie planten. Die Angst trieb sie weiter, Schwerter zu schmieden. Die Angst war die Kraft, die den Hammer schwang. Die Angst war die Kraft. Wo die Angst Triebkraft zum Handeln ist, wird niemals Frieden sein. Wo die Angst Triebkraft zum Handeln ist, wird niemals Frieden sein. Sie lehrten die Kinder, Feinde zu hassen, sie lehrten die Kinder, Feinde zu hassen, sie hassten. Trieb sie weiter, Schwerter zu schmieden. Der Hass war die Kraft, die den Hammer schwang. Der Hass war die Kraft. Wo der Hass Triebkraft zum Handeln ist, wird niemals Frieden sein. Wo der Hass Triebkraft zum Handeln ist, wird niemals Frieden sein.